Mikas Matrix. Der feministische unter den politischen Podcasts. Hey und herzlich willkommen zu meinem ersten Podcast in diesem Jahr. Na, seid ihr mit guten Vorsätzen in die kommenden Monate gestartet? Oder lasst ihr es lieber gleich bleiben, um euch keinen Frust zu holen? Eigentlich egal. Hauptsache ihr wisst, was ihr von diesem Jahr wollt und von der Welt. Zum Beispiel, dass es weniger brutal zugehen soll und dafür gerechter. Und dass wir daran und an der Zukunft arbeiten können. Schließlich kann alles, was Menschen machen, auch anders gemacht werden und besser. Ein bisschen davon will ja auch dieser Podcast erreichen. Denn eines ist klar, wenn es schlecht läuft in der Welt, geht es Frauen, Kindern und ausgegrenzten Gruppen noch einmal schlechter. Dass sich das ändert, ist die Idee des Feminismus. Und deshalb gibt es diesen Podcast. Kommt her, hört zu. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich bin Bascha Mika, Journalistin und Publizistin. Mehr über mich findet ihr in den Shownotes oder schreibt mir auf Instagram. Dies ist die 23. Folge von Mikas Matrix und wie gesagt die erste im neuen Jahr. Und nochmal für diejenigen, die den Podcast nicht kennen sollten, gleich spreche ich mit einer super interessanten Frau, die euch sicher gefallen wird. Denn sie ist nicht nur klug, sondern hat auch viel zu erzählen über das, was sie macht und tut. Aber es gibt ja noch mehr in Mikas Matrix. Geschichten aus dem Ausland, einen männlichen Zwischenrufer, die gute Nachricht und eine Kolumne über die alltägliche sexistische Kackscheiße. Am Anfang des Jahres habe ich so gedacht, will ich mich gern mit etwas Grundsätzlichem beschäftigen. Also mit einem Thema wie Vielfalt und Diversität. Die Gesellschaft ist ja bunt und vielfältig und eigentlich sollen alle Gruppen zu ihrem Recht kommen, auch in der Arbeitswelt. Unternehmen wissen, dass sie erfolgreicher sind, wenn sich die gesellschaftliche Vielfalt in ihrer Organisation widerspiegelt, wenn eben nicht nur Frauen an allen Stellen vertreten sind, sondern soziale und kulturelle Diversität die Unternehmenskultur bestimmt. Deshalb hat die Funke Mediengruppe, also der Verlag, in dem auch dieser Podcast erscheint, deshalb hat die Funke Mediengruppe im vergangenen Jahr einen neuen Bereich gegründet, Cultural Affairs. Es ist ein Bereich, der die Themen Diversität und Geschlechterparität vorantreiben und entsprechende Standards umsetzen soll. Denn es geht, wie Verlegerin Julia Becker sagt, um nicht weniger als einen kulturellen Wandel. Und die Frau, die diesen neuen Bereich aufgebaut hat, ist jetzt hier bei mir, Yvonne Weiß. Yvonne hat als Chefreporterin bereits viele Jahre bei Funke gearbeitet, ist dann zu anderen Verlagen gewechselt und war unter anderem auch stellvertretende Chefredakteurin bei Springers Bild. Nun ist Yvonne als Leiterin des Bereichs Cultural Affairs zu Funke zurückgekehrt. Und jetzt ist sie hier bei mir in Mikas Matrix. Herzlich willkommen, liebe Yvonne. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Wie gesagt, bist du die Frau, die bei Funke dafür sorgen soll, dass der Verlag diverser wird. Hören wir doch mal, was Julia Becker, die Verlegerin von Funke, dazu denkt.
Wir müssen diverser werden. Wir müssen, und zwar nicht nur als PR-Story, sondern wir müssen wirklich dafür sorgen, dass das, wenn, ich bin heute mit der Bahn hierher gefahren, also wenn du schaust, welche Menschen in einem normalen Zugabteil sitzen und du vergleichst das mit einer Lokalredaktion, dann ist das ein Riesenunterschied. Und von der Logik verstehe ich das nicht, weil wir müssen eigentlich all das, was diese Gesellschaft abbildet, genauso auch in unseren Redaktionen abbilden.
Yvonne, wir müssen all das, was diese Gesellschaft abbildet, auch in unseren Redaktionen abbilden, hat Julia Becker gerade gesagt. Ist doch mal eine klare Ansage, oder?
Ja, das ist sehr schön. Das freut mich auch, dass wir eine Gesellschaft darin haben, die dort so eine Haltung zeigt und so stark Position bezieht.
Und das ist ja für Verlage auch nicht gewöhnlich. Also du hast ja in unterschiedlichen Verlagen gearbeitet. Verrat uns doch mal so ein bisschen, plauder doch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wie war es denn da mit der Stellung der Frauen, mit Diversität?
Ja, also ich glaube, ich habe in drei Verlagen und drei verschiedenen Fernsehsendern gearbeitet. Ich mache das Ganze jetzt ja auch schon mehr als zwei Jahrzehnte. Und ich hatte anderthalb weibliche Chefs in dieser Zeit. Das heißt, auf gar keinen
anderthalb in 20 Jahren. Das ja. ist nicht so viel.
Nein, jetzt habe ich aber eine. Meine Vorgesetzte Simone Kasik, das ist die Konzerngeschäftsführerin von Funke. Und darüber halt die Verlegerin ist ja auch eine Frau. Und das ist schon ein anderer Stil tatsächlich. Wenn du mich fragst, wie ist es denn in den Verlagen? Es ist mal so, mal so. Ne? Also tatsächlich, gerade gestern gab es einen LinkedIn-Post. Da hat ein anderer sehr großer Verlag gepostet, es würde jetzt eine große... großes neues Premium-Produkt würde an den Markt gehen und dort wurde dann in dem Kommentar wurden 9 Menschen genannt, die daran mitwirken würden und diese 9 Personen waren allesamt Männer und dementsprechend waren natürlich auch dann die Kommentare. Also man kann sich das heutzutage nicht mehr leisten, auf 50% der Perspektive in unserer Gesellschaft, also Frauen, zu verzichten.
Nach dem Motto, damit ich das richtig verstehe, die wollten etwas Innovatives vorstellen und dann waren es nur Kerle. Sehr innovativ.
Ja, das wird ist ein neues Produkt. Also wir reden von einer Neuentwicklung und einem neuen Konzept und das wird bestimmt auch gut, aber es macht halt keine Frau dabei mit. Oder es sind die
ich glaube
fleißigen
nicht,
Bienchen
dass das
im
dann
Hintergrund.
Gut wird. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil es geht doch immer darum, gerade wenn du in einem Verlag etwas Neues entwickelst, dann ist es doch auf ein Publikum gerichtet. Und nun gut, nun gibt es halt auch diese Männermagazine, die haben aber eine sehr eingeschränkte Zielgruppe.
Ja,
aber wenn du wirklich etwas für eine größere Gruppe machen willst, dann musst du doch auch in der Entwicklung alle einbeziehen,
natürlich,
oder?
Das ist ja gar keine Frage. Ich will nur nicht damit enden, einen anderen Verlag zu bashen. Dieser Verlag war auch einer der ersten, die eine eigene DEI-Abteilung tatsächlich aufgebaut haben. Insofern
erklär mal, was das ist.
Eine Diversity, Equity und Inclusion-Abteilung. Das
klingt super.
Ja, oder? Es ist immer alles Englisch, denn es kommt aus den USA. Die ganze Diversity-Management-Bewegung kommt aus den USA. Und vieles, was in den USA schon gang und gäbe, es kommt nach und nach jetzt zu uns. Bislang machen das vor allem die großen Unternehmen und die Banken und Behörden, weil die es auch müssen. Aber für Verlage, die sich ja vor allem mit der Meinungsvielfalt in unserer Gesellschaft beschäftigen, ist es eigentlich wirklich notwendig, weil du kannst nicht die ganze Gesellschaft abbilden, wenn du gar nicht alle Perspektiven in der Gesellschaft erfasst und mitbekommst, weil deine Teams zu weiß sind oder zu sehr auf ein Mindset ausgerichtet. Ne? Also man sagt ja, Thomas stellt immer Thomas ein und ich liebe alle Thomas. Ich habe sogar einen Thomas geheiratet. Also der Name kann überhaupt gar nichts dafür. Aber das ist natürlich auch ein Recruiting-Thema. Und wenn man von anderen Verlagen spricht, ist es so, ich selbst gehe auch jetzt jeden Tag einer, ich nenne es die Galerie des Patriarchats, vorbei. Das sind von einer sehr bekannten Marke in unserem Haus die ehemaligen Chefredakteure. Und das sind 8 Männer. Und da gehe ich jeden Tag vorbei. Und deshalb weiß ich, warum ich zur Arbeit gehe. Also es ist immer mein Motivationscall. Und auch wenn alle sagen, ach Yvonne, komm, wir sind doch schon alle längst gleichberechtigt, dann antworte ich immer, aber es war ein sehr langer Weg. Und wir sind nicht gleichberechtigt, zumindest nicht, was die Führungspositionen angeht. Ja, und da sind wir wirklich noch weit von entfernt. Da sind die Verlage im Vergleich zu anderen Branchen tatsächlich schon weiter. Das muss man sagen. Also
naja, es kommt drauf an. Also beim Fernsehen zum Beispiel ist das sicherlich so. Da gibt es ja sehr viele Kolleginnen, die dort arbeiten. Wenn man sich aber zum Beispiel die Führungsetagen bei Print anguckt, ist es nach wie vor eine Katastrophe.
Das stimmt.
Also Print
das ist
als
ja sogar
traditionelles
erwiesen. Medium. Die neuen deutschen Medienmacherinnen haben Studien dazu gemacht, dass es tatsächlich...
Pro-Quote Medien, der Verein.
Richtig, genau. Das ist so. Und aber vielleicht nochmal zu der Galerie des Patriarchats. Das klingt dann immer so gemein, wenn ich das sage, ja.
Ich finde, das klingt sehr hübsch. Es klingt vor allen Dingen nach Realität.
Ja, ich glaube, man muss es so erklären, weil ich will die Männer nicht beleidigen oder verschrecken. Meine Herangehensweise ist eher, die alle ganz feste zu umarmen.
Bis sie keine Luft mehr kriegen?
Nein, nein, nein. Ein ehemaliger Chef hat mal zu mir gesagt, Yvonne, du bist gefangen in deiner Freundlichkeit. Und dann habe ich immer so gelacht, weil ich sage, das ist für mich kein Gefängnis. Das ist für mich eine große, große Freiheit. Also diese 2 letzten Chefs, in dieser Galerie, das sind auch noch Ölgemälde, du musst dir das mal vorstellen. Also das kann man sich alles gar nicht so, ja, egal. Waren auch meine Chefs und sie waren super Chefs. Also hervorragende Chefs tatsächlich. Aber man kann sich einfach nicht vorstellen, dass wenn jetzt zum Beispiel ein neues Produkt von neuen Männern gemacht wird oder wenn es bei einer Marke bislang immer nur männliche Chefs, das kann ja kein Zufall sein. Das ist das, was ich eigentlich damit sagen will und dass wir vielleicht doch ein strukturelles Problem haben, das wir einfach angehen müssen. Und das ist ja auch das Tolle, dass unser Verlag gesagt hat, wir sehen das und wir möchten das so nicht mehr. Wir sind für eine offene, informierte Gesellschaft und wenn wir das so unser Versprechen halten wollen, dann müssen wir auch was tun. Und deshalb gibt es jetzt die Abteilung Cultural Affairs und ich habe die große Ehre, die leiten zu dürfen. Aber du hast gleich am Anfang gesagt, Yvonne ist jetzt die Frau, die das richten soll. Auf gar keinen Fall. Das kann ich auf gar keinen Fall alleine machen. Und das so vermessen wäre ich auch gar nicht. Und es wäre auch falsch. Diversity Management ist eine Querschnittsaufgabe in einem Unternehmen.
Na klar, ne? Trotzdem also, muss es eine Person in der Regel geben, die das vorantreibt und nicht umsonst leitest du das. Also stell dich mal oder stell mal dein Licht nicht so unter den Scheffel. Aber lass mich noch mal was nachfragen. Also du hast gesagt, du bist 20 Jahre im Job, hattest anderthalb Chefinnen in der Zeit und es sei, was die Frauen angeht und Diversity angeht, in Verlagen mal so gewesen. Was heißt denn mal so? Mal so. Also sag mal, was sind in der Richtung deine positiven Erfahrungen aus den letzten 20 Jahren und was ist eine deiner übelsten Erfahrungen?
Vielleicht weißt du, was ich alles so gemacht habe und gewisse Namen waren ja da auch sehr bekannt. Und das sind tatsächlich Sachen, über die ich gar nicht mehr rede. Hätte ich jedes Mal dafür 5 Euro bekommen, wäre ich jetzt einfach steinreich. Es bringt auch nichts, sagen wir mal so, Machtmissbrauch, Boys Clubs, all das habe ich from the inside erlebt.
Du redest von Springer. So viel müssen wir jetzt doch verraten.
Aber Springer war für mich auch ein guter Arbeitgeber. Also es ist halt mal genau das, was du gesagt hast, mal so. Ich hatte dort viele Chancen. Und wenn man es schafft, als Frau im Journalismus höher zu kommen, ganz am Anfang habe ich es nicht gesehen. Also habe ich es wirklich nicht gesehen, wovon wir hier überhaupt jetzt gerade reden. Keine
Ahnung. Du warst auch eine von den Frauen, die gesagt haben, wir brauchen diesen ganzen Quatsch nicht, wir brauchen keine Quote, wir müssen uns über Diversität keine Gedanken machen und über Gleichstellung erst recht nicht.
Ja, weil ich aber natürlich auch maximal privilegiert bin und das alles gar nicht so gefühlt habe. Ich bin deutsch, ich bin aus einem Elternhaus, das mir vieles ermöglichen konnte. Ich hab eine vernünftige Bildung, ich konnte es mir leisten, unbezahlte Praktika machen im Journalismus, sodass ich die Möglichkeit hatte, mir meine Volontariatstellen auszusuchen. Das ist wirklich etwas, und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich früh beim WDR freie Autorin für die Lokalzeit sein durfte. Also es ging einfach immer voran und ich hatte kein Problem.
Darf ich nochmal nachfragen? Weil es interessiert mich wirklich
immer. Das ist deine Aufgabe, Bascha.
Nein, aber es interessiert mich wirklich sehr, weil ich das bis heute nicht kapiere, wenn Frauen wie du, die klug sind, gebildet sind, fit sind, wenn die mir so etwas erzählen. Denn jenseits der eigenen Erfahrungen guckst du dir doch die Welt an und dann siehst du, hallo, ich bin zwar privilegiert, ich mache jetzt hier auch als junge Frau meinen Aufstieg im Journalismus, aber du siehst, wie viele Frauen auf der Strecke bleiben, weil sie Frauen sind. Du siehst, dass in Führungspositionen nur Männer hocken. Du siehst bei Kolleginnen, was für Probleme sie haben, die sogenannte gläserne Decke zu durchbrechen.
Das habe ich aber mit Anfang 20 tatsächlich noch nicht gesehen. Mea culpa, und das tut mir auch total leid. Aber ich
musst du dich nicht entschuldigen.
Aber es ist ja auch immer ein Entwicklungsschritt, warum man, es hat ja auch einen Grund, dass ich jetzt das mache, was ich jetzt mache. Und nicht mehr das, was ich vorher gemacht habe. Also es war ja auch bei mir verschiedene Erkenntnisschritte notwendig. Und zum ersten Mal erlebt, was für Ungerechtigkeiten wir haben in Deutschland, in den Medien, habe ich gesehen, wenn Frauen Mütter geworden sind. Dass sie plötzlich, also gerade waren sie noch auf deiner Stufe und dann wurden sie in Teilzeit abgeschoben, dann hatten sie nicht mehr den Job, den sie vorher hatten. Da habe ich das zum ersten Mal erlebt.
Und dann konnten sie auch nicht aufsteigen, sobald sie in Teilzeit waren?
Nein,
damit war
es aus? Es gibt auch noch Kolleginnen, denen hat man noch nicht mal Teilzeit angeboten. Also ich komme noch, so alt bin ich, also da gab es noch gar nicht mal die Möglichkeit. Die mussten entweder Vollzeit wieder zurück in ihren Posten oder halt gar nicht. Das ist auch schlimm, aber ich habe auch Sexismus erlebt. Das ist ja gar keine Frage. Oder ich habe auch erlebt, wenn jemand sagt, schick mir mal Pocahontas rüber, weil da war halt einer Praktikant, der nicht deutsch war. Ja, also das ist alles noch passiert und das fand ich auch gar nicht lustig. Ich hatte aber auch Männer, die mich angeschrien haben vor allem. Und keiner hat was gesagt. Also wirklich so, bis ich gezittert habe. Ich habe auch...
Auch die Kolleginnen nicht? Haben,
nein, alle Angst. Auch hatte auch einen Vorgesetzten, der sagte, du machst hier so tolle Arbeit. Da war ich noch Volontärin. Yvonne, das ist so sensationell, was du machst. Wie kann man in so, also wie kann man so viele Texte so bla 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 alles, und ich habe das auch noch geglaubt und dachte, oh mein Gott, er will mich loben. Und dafür lade ich die zum Essen ein. Aber wir mussten einen Umweg machen über seine Wohnung, in der er noch kurz was erledigen wollte, und dann plötzlich stand er da und hatte kein Hemd mehr an und wollte das Hemd. Also alles solche Situationen, die nach und nach dazu führen, dass man denkt, das ist jetzt vielleicht doch nicht so in Ordnung.
Und soll ich dir mal eine kleine Geschichte erzählen, die, wo ich bis heute nicht weiß, ob ich lachen oder heulen soll? Das war eben auch in einem beruflichen Zusammenhang. Ich saß bei einem großen Mittagessen mit dem Berliner Bürgermeister und Honoratoren aus der Stadt, und neben mir, ich nenne jetzt keinen Namen, saß ein steinalter Filmmogul, und der fing an, mir ins Ohr zu flüstern: Ich will ein Kind mit dir. Ich meine, was machst du da? Ich meine, ich war so fassungslos.
Für den Podcast, Yvonne Weiß bricht hinter dem Mikrofon zusammen.
Aber es zeigt, welche Erfahrungen, du erzählst es ja eben auch mit dem Herrn ohne Hemd, was für Erfahrungen wir machen. Und solche Erfahrungen haben dich dann dazu gebracht, dass du gesagt hast, jetzt will ich mich doch mal um diese Fragen kümmern.
Letztendlich war es dann aber, all diese Sachen, letztendlich war es aber tatsächlich der Kommentar einer Kollegin vor 4 Jahren. Da war ich in der Bild-Chefredaktion und wir hatten wieder viele Stunden gearbeitet und wir kannten uns auch schon ein paar Jahre. Und sie sagte dann irgendwann zu mir: Yvonne, so wie du das machst, könnte ich das nicht. Ich möchte nämlich später auch Kinder. Und das war für mich ganz schlimm, denn ich hatte zu dem Zeitpunkt ja schon 2 Kinder. Es hatte nur keiner gemerkt, weil ich diesem Trend gefolgt war: Du darfst Kinder haben, aber bitte, sie dürfen keine Rolle spielen bei der Arbeit. Denn als eine der wenigen Frauen in der Führungsetage, ich war halt dann auch so ein Token für, ja, wir sind familienfreundlich. Das sieht man doch. Wir haben doch eine Stellvertretende Chefredakteurin mit 2 Kindern, und die waren halt unter der Woche in Hamburg und ich habe hier in Berlin gelebt. Das wäre mit den Arbeitszeiten auch gar nicht möglich gewesen. Und ich habe mich dazu ja entschieden. Das ist auch immer das, was ich anderen Frauen mit auf den Weg geben würde. Karriere ist auch eine Entscheidung. Na, ab und zu wird es auch mal unangenehm. Und mir war klar, ich möchte das machen. Ich möchte diese Position machen, weil ich möchte auch mal entscheiden können, um halt Dinge dann zu verändern. Was ich gesehen habe, ist, dass man anders führen muss, dass man künftig, also ich verstecke meine Kinder nie mehr. Ich gehe immer ran, wenn sie anrufen, auch wenn gerade Meetings sind. Das dauert meistens nur 10 Sekunden, aber es ist ganz klar, dass ich immer für meine Kinder erreichbar bin. Um auch
Wie alt sind die beiden?
8 und 12. Also jetzt 8 und 12, damals waren sie noch kleiner. Und ein Signal an die anderen zu senden: Wir bei Funke zumindest sind familienfreundlich. Du darfst bei uns ein Privatleben haben. Wir wissen, dass das so ist.
Auch wenn du als Frau in der Führungsposition bist.
Gerade dann, weil sonst werden wir keine Frauen in Führungspositionen bekommen. Und das ist schwierig. Oder wir kriegen sie nur in Teilzeit. Also es arbeiten ja ganz viele Frauen in Teilzeit, aber nur sehr wenige Männer in Teilzeit. Auch das müssen wir verändern. Und wir haben uns bei Funke auch schon einiges dafür einfallen lassen.
Noch nicht mal 10% der deutschen Väter sind
7%,
Teilzeit.
Ne? Mhm. Und 61% der Frauen.
Genau, ja. Ganz genau.
Ja.
Und das wirkt sich dann aus, nicht nur darauf, wie sie im Beruf dastehen. Es geht ja nicht nur darum, Karriere zu machen, sondern es geht ja darum, dass du einen Job machst, der deinen Qualifikationen entspricht, dass er dir Spaß macht und so weiter und so weiter. Und was auch ganz wichtig ist, natürlich finanzielle Unabhängigkeit bis hin zur Rente.
Ja, ich sage immer, es gibt keine Unabhängigkeit ohne finanzielle Unabhängigkeit. Das ist auch das, was ich allen jungen Frauen auch gerne sage. Reich heiraten ist keine Option.
So viele reiche Männer gibt es dann doch nicht.
Das stimmt. Aber vielleicht, da wir gerade über Zahlen reden, ein weiterer Beweggrund, dass ich dann gesagt habe, vielleicht ist meine Aufgabe künftig doch eine andere, ist, dass ich gesehen habe, was es ist, was es mit einem macht, wenn man eine der wenigen Frauen immer ist. Ne? Also wenn man unter diesen obligatorischen...
Ich weiß, wovon du sprichst.
Ja, du hast das ja wirklich, also du warst ja wirklich ein Role Model viele, viele Jahre und etwas, wo ich immer gesagt habe, krass, dass sie das macht. Ne? Also das war wirklich, wirklich toll. Und auch deine Fights, die du dir mit Kai Diekmann geleistet hast, also es war herrlich und inspirierend. Und sonst gab es aber auch keine Role Models. Wo sind die Role Models im Journalismus für Frauen? Wir brauchen da viel, viel mehr. Es gab immer die großen Verleger. Ja, ich bin froh, dass wir jetzt Julia Becker haben, die auf die Bühne geht und die sich dazu entschieden hat, das zu machen und dort zu sprechen. Und das ist ja auch nicht immer angenehm. Ja, bei mir war es einfach so, dass ich gesagt habe, wir brauchen, also man sagt ja, ab der kritischen Masse von 25% fängt eine Minderheit erst an, sich zu trauen, die Meinung zu äußern. Und dann erst werden Veränderungen in Gang gesetzt. Das heißt, es reicht nicht immer, eine Frau im Aufsichtsrat zu haben oder eine Frau in der Chefredaktion zu sagen, um zu sagen, guck mal hier, haben wir abgedeckt, zack, ist doch alles super.
Also du hast ja hier, wie ich sehe, Angela Merkel, ein Bild von Angela Merkel mitgebracht, ein Bild von ihr. Und sie ist das beste Beispiel. So viele Jahre an der Spitze. Und was hat sich in der CDU für Frauen geändert? So gut wie gar nichts.
Ja, wobei ich Angela Merkel vermisse. Es gab keinen Krieg, als sie da war. Und es ist auch keine Koalition zerbrochen. Ich fand ihren Kommentar zum Zerbrechen der Koalition Männer sehr aussagekräftig, muss ich sagen. Männer sind leider zu emotional zu führen, Bascha. Was sollen wir sagen? Die kriegen es nicht hin, ja. Und auch muss man sagen, dass zwei Sachen, die mir persönlich als Frau sehr wichtig gewesen wären, Abschaffung Paragraph 218 und auch das Gewalthilfegesetz, hat
das
Lisa Paus auch nicht durchgesetzt. Ich habe kürzlich dazu mit ihr gesprochen, denn bei Funke haben wir ja etwas eingeführt, was eigentlich schon längst im Koalitionspapier stand, nämlich die Familienstartzeit. Und ich habe sie gefragt, warum habt ihr das denn nicht gemacht? Ja, und hat sie gesagt, ja, Christian Lindner hat es blockiert. Man kann ja auch nicht einem Mann immer die Schuld für alles in die Schuhe schieben. Denn by the way, wie viel Macht hat er denn dann? Warum kann ein Mann angeblich alles verhindern? So kann es ja auch nicht gewesen sein, oder?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich nur eine Ausrede von Lisa Paus ist. Sie war Ende vergangenen Jahres ja auch hier in meinem Podcast. Wir haben lange genau über diese beiden Themen gesprochen, Gewalthilfegesetz und Familienstartzeit. Und für sie, und das nehme ich ihr ab, war es wirklich ein Anliegen. Aber was mich so erschreckt hat, war, dass sie sagte, sie hätte im Kabinett, das ja fast paritätisch besetzt ist, über das Gewalthilfegesetz noch nicht mal ernsthaft diskutieren können. Und hat es dann letztlich nicht nur auf einen Mann geschoben, sondern auf die drei Männer an der Spitze. Denn alle drei Ampelparteien wurden ja von Männern geführt.
Du sagst, es liegt daran, dass die Männer die Überhand haben. Also die Männer sind ja auch klug. Und die sind ja nicht doof. Also
nein, ich glaube, mir ging es nicht darum zu sagen, es liegt nur an den Männern, sondern es liegt an einem bestimmten männlich dominierten Bewusstsein, das sich eben auch in so einem Kabinett widerspiegelt und wo Frauen, und das hat Lisa Paus auch ganz deutlich gesagt, von dem Moment an, wo es große Krisen gibt, Kriege, Corona und so weiter, werden Frauen- und Familienfragen wieder zum Gedöns. Diese Erfahrung machst du doch auch, dass auch bei uns Frauen, wir nicht ständig sagen, das ist wichtig für mich als Frau und Mutter und sonst etwas, sondern dass wir auch andere Prioritäten setzen. Und ich glaube, das ist häufig genug falsch.
Du hast gerade das Wort Gedöns gesagt, das finde ich ganz gut, weil das ist vielleicht ein Problem, dass das Familienministerium immer so ein bisschen unter Gedöns läuft. Ne? Also so nice to have, das ist aber nicht nice to have. Ja, jeder von
das
uns
ist
hat
ja
eine
Spruch
Familie.
Das ist ja der Spruch von Schröder, ne? Ja. Von Gerhard Schröder, der eben Frauenpolitik als Gedöns bezeichnet hat.
Wie oft war der nochmal geschieden?
Ich glaube, er lebt inzwischen mit seiner fünften Frau. Mhm. Das muss Gründe
haben.
Und
wie viele Berichte gab es über seine Scheidung im Vergleich zu denen jetzt über Annalena Baerbock?
Das kann ich dir nicht sagen.
Wäre aber eine ganz schöne Masterarbeit, mal.
Ich stelle dir jetzt mal eine Gewissensfrage.
Oh Gott.
Nein, du musst nicht stöhnen, es ist alles nicht so schlimm. Weil du von deinem Werdegang erzählt hast und auch sozusagen, wie sich bei dir langsam ein Bewusstsein entwickelt hat für, ich will nicht sagen Unterdrückung, aber Diskriminierung von Frauen in Deutschland immer noch?
Ich würde es für Chancengleichheit nennen.
Also nicht vorhandene Chancengleichheit. Ja. Bist du denn für eine Quote?
Ich war lange nicht für eine Quote. Ich halte das inzwischen für das einzige Element, um Veränderungen in dem Tempo voranzutreiben, dass wir vielleicht noch irgendwas davon mitbekommen. Oder dass zumindest meine Tochter noch etwas davon hat. Denn es ist ja so, was nicht gemessen wird, wird nicht gemacht. Es ist einfach die Erkenntnis. Und die Quote ist keine Diskriminierung gegen Männer. Das wird ja dann immer gerne so dargestellt. Das stimmt nicht. Die Quote ist ein Tool für Chancengleichheit. Und das ist einfach richtig. Warte, was habe ich denn hier mitgemacht? Hier, guck mal, ich habe hier eine Grafik mitgebracht. Frauenanteil im Vorstand der 100 größten Familienunternehmen in Deutschland 2024. Familienunternehmen, weil auch Funke ja ein Familienunternehmen ist. Also wir haben ja drei Gesellschafter, Niklas Wilke, Noah Marx und Julia Becker. Und da sind wir erst bei 12,6%. Das ist also wirklich nicht viel.
Nein, das sagen. Ist nicht viel.
Ja.
Und was mich bei der Quote immer noch so wahnsinnig ärgert, ist, dass sie nicht nur dargestellt wird als eine Diskriminierung von Männern, sondern dass sie nicht einfach als Instrument verstanden wird. Wenn ich statt auf zwei Beinen nur auf einem Bein stehe, beziehungsweise dann kann ich ja gar nicht richtig stehen und laufen kann ich auch nicht, sondern nur humpeln. Also besorge ich mir eine Krücke als Ersatz. Die Quote ist nichts anderes als diese Krücke. Und von dem Moment an, wo wir auf zwei Beinen stehen, die wir brauchen, nämlich dem männlichen und dem weiblichen, können wir doch die Krücke einfach wegschmeißen.
Ja, aber Bascha, dann kommt doch gleich wieder Angst. Und du weißt ja, dass Angst ein schlechter Ratgeber ist. Es ist ja auch, wenn man jetzt das Wort Diversität allein, wenn wir uns das mal anschauen, da kriegen manche ja schon Schnappatmung, als würde man sagen Mückenplage oder Laubbläser. Ja, alle werden gleich ganz nervös. Den Gegnern ist es ja gelungen, diesen Begriff als etwas total Übertriebenes darzustellen oder zu sagen, oh, das ist echter Luxus. Ja, den können wir uns jetzt hier gerade gar nicht leisten. Es gibt hier Ukraine, Israel, also alles. Das können wir uns hier, VW. Das ist nicht da. Aber wir verstehen Diversität bei Funke als positiven Gegenentwurf zur Ausgrenzung. Mehr ist es nicht. Ja, es ist kein woker Kram oder so. Das ist immer das. Das ist ein sehr, sehr klug gesponnenes Narrativ der Rechten tatsächlich. Damit müssen wir uns, und dem müssen wir auch irgendwas entgegensetzen. Aber wenn etwas wirklich kein Luxus ist, dann Diversität. Denn ich weiß nicht, ob sich irgendjemand hier mal die demografische Entwicklung anschaut. Ja, wir haben noch genau drei Möglichkeiten, das aufzuhalten. Mehr Kinder, Zuwanderung von außen, das wollen die wenigsten, oder mehr Frauen zurück in den Arbeitsmarkt. Das sind unsere drei Möglichkeiten. Ja, und das heißt, wir brauchen talentierte, junge Leute aus dem Ausland. Und die kommen bestimmt nicht, wenn wir hier uns hermetisch abriegeln. Also wollen wir als Wirtschaftsstandort so bleiben, wie wir sind, ist Diversität kein Luxus, sondern ein Must-Have.
Und was ich ja auch interessant finde, die Kritik an der Diversität betrifft ja alle Bereiche. Dann wird gefragt, wie ist denn das? Wie viel Prozent Ost-West? Wie viel Prozent für diverse Identitäten? Wie viel Prozent für bestimmte soziale Herkünfte oder Nationalität?
Sag ich doch, wenn man einmal mit diesem Diversity-Quatsch anfängt. Dum-tschick,
dum-tschick, dum-tschick, dum-tschick, dum-tschick.
Geschlecht, Alter, Religion, ethnische Herkunft, sexuelle Orientierung, körperliche Fähigkeit, sozialer und kultureller Hintergrund. Irgendwann diversifizieren wir uns noch zu Tode. Wie viel Unterschiedlichkeit soll's denn sein? Da kann doch gleich jeder kommen und schreien, dass diese oder jene Lebensform und gefühlte Identität berücksichtigt werden muss. Aus welcher politischen Ecke dieses Chancengleichheits- und Gleichberechtigungsgeschwurbel kommt, weiß doch jeder. Und dabei wird immer so getan, als ginge es um sowas wie Einheit in der Vielfalt. Dabei ist es immer das Trennende, das betont wird. Denn eins ist doch klar, je heterogener eine Gesellschaft, desto stärker ist sie zersplittert. Unterschiede führen doch automatisch zu mehr Konflikten und zu weniger sozialem Zusammenhalt. Brauchen wir das? Wohl kaum. Was wir brauchen, ist mehr Zusammenhalt, nicht mehr Diversität. Und Zusammenhalt kommt durch Einheitlichkeit. Wer ist wie ich, der passt zu mir. Also erzählt nicht so ein woken Mist.
Yvonne, du hast den Mansplainer gehört. Brauchen wir mehr Homogenität, damit die Gesellschaft stärker zusammenhält? Denn du hast ja vorhin selbst gesagt, Diversität macht Angst.
Wie homogen soll es denn werden? Also Das ist ja irre. Also sind wir dann bei der NSDAP? Oder also ich frage mich, was, das ist ja keine Alternative. Diversität, ich habe ja gerade schon gesagt, wie wichtig das halte als Wirtschaftsfaktor einfach. Ja, aber ich kann sowas einfach gar nicht verstehen. Ich muss es sagen, es geht auch um Demokratie. Demokratie ist ja ein permanenter Lernprozess. Und Diversität ist ein zentraler Baustein dieses Lernprozesses. Und wenn wir sagen, wir brauchen Diversität, das ist auch ein Votum für guten Journalismus. Denn das ist das Gegenteil von Populismus. Wenn wir unsere Demokratie erhalten wollen, dann heißt das, wir sagen in Deutschland, dass jede Meinung willkommen ist, dass alle Stimmen gehört werden. Wenn wir das nicht mehr machen, wir wissen was, also das hatten wir schon.
Ich gebe dir mal ein Beispiel. Du bist eine Führungsfrau und hast eine Stelle zu besetzen. Gleich qualifiziert ist ein Mann mit Migrationsgeschichte und eine weiße Frau. In beiden Bereichen ist das Unternehmen nicht gut aufgestellt. Für wen entscheidest du dich?
Das lenkt aber ja eigentlich vom eigentlichen Problem ab, dass zu viele Stellen noch von weißen Cis-Männern besetzt werden. Also wenn es wirklich nur diese eine Stelle gibt, ja.
Dann musst du eine weitere schaffen. Das ist eigentlich der Job, oder?
Ganz genau. Aber ich habe ja gerade schon mal gesagt, das System ist ja, Christian stellt immer Christian ein. Also das ist eine zentrale Aufgabe vom Recruiting. Ja, also eigentlich bestenfalls bei Diversity, gerechter Personalausweis, lässt du das Foto weg und du lässt auch das Geschlecht weg. Und du rekrutierst nur nach Kenntnissen. Aber das Gute ist ja, es ist ein Arbeitnehmermarkt. Die Leute können sich die Jobs aussuchen. Also du wirst es auch gar nicht so, dass wir uns demnächst entscheiden dürfen zwischen zwei Kandidaten, sondern wir müssen pitchen bei den Kandidaten. Kommst du bitte zu uns? Ich glaube, das ist bei vielen auch noch nicht so angekommen, dass wir als Arbeitgeber so attraktiv sein müssen, wenn wir wirklich die besten jungen Talente haben wollen. Und wir bei der Funke Mediengruppe wollen das natürlich.
Sag mal, du bist ja noch nicht lange im Job. Du hast im Frühjahr vergangenen Jahres begonnen. Was hast du denn sofort angepackt? Wir sprachen ja schon zum Beispiel über die Familienstartzeit.
Ja, genau. Ich bin am 01.01.2024 angefangen und zum Weltfrauentag am 8.03. haben wir verkündet,
dass wir... Da ist der Podcast gestartet.
Wirklich? Ja. Ja, guck an. Ja, und da haben wir verkündet, dass wir die Familienstartzeit bei uns einführen. Das ist der 10-tägige Sonderurlaub, wenn ein Kind geboren wird. Das gilt bei uns geschlechterneutral, also auch wenn du mit deiner Partnerin ein Kind bekommst, kannst du 10 Tage zu Hause bleiben. Und das war uns insofern sehr wichtig, weil wir gleich ein Zeichen setzen wollten. Das, was wir machen, das ist nicht nur Frauenförderung, sondern wir sind für Chancengerechtigkeit von allen. Es gibt ja 6 Diversity-Dimensionen. Wir kümmern uns um alle. Und das wollten wir auch in unser Unternehmen signalisieren. Das heißt jetzt nicht, dass irgendetwas gegen Männer gemacht wird. Deshalb war unsere erste Unternehmung war etwas für Männer. Und auch, weil wir zeigen wollten als Unternehmen, man kann nicht immer sagen, wieso machen die Politiker nicht dies und nicht das? Wieso kommen die nicht in die Pötte? Du hast auch selbst eine Verantwortung. Ja, und der haben wir uns gestellt und gesagt, komm, wir wollen bei uns gute Leute bekommen. Wir wollen Familienfreundlichkeit. Und deshalb machen wir das jetzt bei uns. Und wir warten nicht auf die Politik.
Was heißt das konkret? Also Familienstartzeit bedeutet ja, dass Väter Urlaub bekommen, beziehungsweise auch Frauen, die miteinander verheiratet sind, dass die zweite Frau...
10 Tage. Genau. Also 2 Wochen.
Sonderurlaub bekommen, wenn ein Kind geboren ist, damit das Paar gemeinsam als Familie starten kann.
Das ist tatsächlich erwiesen, dass wenn ganz am Anfang die Väter, meistens sind es die Väter, deshalb sage ich jetzt mal weiter die Väter, dabei sind, dass sich da eine ganz andere Bindung entwickelt und dass es auch so ist, dass auch künftig die Care-Arbeit besser verteilt wird. Also wenn man muss sich das so vorstellen, wenn der eine innerhalb von kürzester Zeit zum Pro wird, weil er alles alleine macht und der eine ist meistens die eine, die Mutter und der Vater steht so ein bisschen daneben und sagt, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, weil
ich kann nicht stillen.
Ja, du hast aber mehr als fehlende Brüste, Junge. Also die eine wird zum Pro und der andere wird zum, ich bin mal dabei. Und das ist natürlich keinesfalls gut für die künftige Verteilung von Care-Arbeit. Je früher Väter in die Rolle kommen, dass sie selbstbewusst in ihrer Rolle agieren, dass sie wissen, ich kann das locker, desto früher kommen die Frauen auch wieder in den Job zurück. Das heißt, die Karrierelücke ist nicht so lang und sie können auch mehr Stunden arbeiten und können dann, also ich arbeite zum Beispiel Vollzeit, mein Mann arbeitet auch Vollzeit, aber wir haben uns auch vorgenommen, beide irgendwie Role Models zu sein, um zu zeigen, das ist echt möglich. Ne? In der Zeit, in der ich 3 Jahre in Berlin war, hat mein Mann das alles alleine gemacht mit den Kindern, die damals noch jünger waren. Er war aber auch mal in München und dann war ich mit Säugling und 4-Jährigen allein in Hamburg. Also wir kennen das schon. Man muss einfach in der Lage sein, als Paar sich gemeinsam um ein Kind zu kümmern. Denn je normaler das wird, dass Väter Elternzeit nehmen, dass Väter Familienstartzeit nehmen. Das Gute ist an der Familienstartzeit, wenn das einfach so ist und gemacht wird, dann machen es auch alle. Dann musst du dich nicht dafür rechtfertigen. Für Elternzeit haben manche noch das Gefühl, sie müssten sich rechtfertigen, wenn sie mehr als die obligatorischen 2 Monate nehmen, ja, und das dann mit einem längeren Urlaub verbinden. Aber da lernst du ja nicht wirklich aufs Kind aufzupassen, wenn deine Partnerin immer noch dabei ist. Ja, also du musst das ja auch alleine
das
hinkriegen.
Das ist die Krux, dass ja sehr viele Väter, wenn sie in Elternzeit geht, das zusammen mit ihrer Partnerin machen. Und dann kann man sich vorstellen, wie die Arbeitsaufteilung läuft. Ja. Wobei ich immer noch das Problem habe, also ich finde diese Familienstartzeit super. Und ich finde ja auch, das muss man ja immer wieder sagen, Feminismus ist für alle da. Und das bedeutet natürlich auch, an bestimmten Stellen muss man eben auch Männer unterstützen. Dennoch ist es mir ein wirkliches Rätsel, warum Väter immer noch extra Aufforderungen brauchen, um sich um ein Kind zu kümmern.
Weil sie auch an den Stereotypen festhängen. Und das ist das Problem.
Aber ist das also eine Entschuldigung?
Ich meine, das ist keine Entschuldigung, es ist eine Erklärung. Es ist eine Erklärung dafür, wenn das Stereotyp doch leider immer noch ist, Papa Kohle, Mama Kind, dann müssen wir an dieses Stereotyp ran. Das ist einfach falsch. Und je mehr Väter sagen, nee, also sorry, natürlich kann ich mich um mein Kind kümmern. Was ist das für eine komische Frage, die du mir da stellst? Also zum Beispiel, als mein Mann weg war, wurde ich nicht gefragt, wie machst du das denn alleine mit 2 Kindern? Als ich weg war, hat er jede Woche unfassbare viele Props dafür bekommen, dass er das alleine macht. Und am Anfang fand er das dann auch noch irgendwie ganz schmeichelnd. Aber in Jahr 3 hat dann irgendwas, sorry, aber es sind meine Kinder. Natürlich bin ich in der Lage, mich um meine Kinder zu kümmern. Ja, es wäre peinlich, wenn nicht. Es sind meine Kinder.
Wenn er alleine auf dem Spielplatz ist.
Ja,
wenn
genau.
Er alleine auf
ja.
dem Spielplatz
Und deshalb
ist.
Geht es um die Abschaffung von Stereotypen. Und das ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir solche Maßnahmen haben, die zeigen, Care-Arbeit kennt kein Geschlecht. Das war der Slogan, den wir da auch haben. Jeder kann sich kümmern. Jeder kann es lernen. Das hat nichts mit Stillen zu tun oder nichts. Es gibt Flaschen, ja. Das ist alles so. Es ist auch einfach. Es ist viel einfacher allerdings natürlich zu zweit. Und wir haben auch Alleinerziehende und an die muss man auch denken. Die dürfen dann einen Partner übrigens benennen, der bestenfalls im gleichen Haushalt oder so dann wohnt. Also das ist schon etwas, wir wollen Stereotype angehen. Denn die sind so fest verankert bei uns allen. Und das ist so, die hemmen uns in so vielen. Und deshalb geht vieles auch leider nur so langsam voran. Und das Stereotyp ist halt immer noch, Junge, du musst die Kohle ranschaffen und deine Frau kümmert sich vor allem um die Kinder.
Aber sag mal, Change Management ist ja ungefähr das Schwierigste, was man in einem Unternehmen machen kann.
Und das Unbeliebteste.
Das finde ich nun nicht, weil ich finde, ein Unternehmen, das sozusagen nicht ständig in diesen Kategorien denkt, ist eigentlich zum Tode verurteilt. Also
ja, aber als Change Manager ist man nicht gerade der Beliebteste, weil man
stimmt.
Kommt ja immer mit Forderungen um die Ecke oder
und
mit Vorschlägen.
Und quält die anderen.
Genau.
Und quält die anderen, genau. Aber wie genau machst du das denn? Also du hast eben selbst gesagt, es geht um Vorurteilsstrukturen
ja.
Und es geht ja nicht nur um Vorurteilsstrukturen bei einzelnen Mitarbeitenden, sondern es geht ja um eine Unternehmenskultur, wo wahnsinnig verfestigte Strukturen häufig herrschen. Wie brichst du die auf?
Indem wir ganz viel Wissen vermitteln und Awareness schaffen für diese Themen. Also ich halte gar nichts davon, mit dem erhobenen Zeigefinger vorzugehen und sagen, du. Und nur weil wir jetzt sagen, lass uns das jetzt mal künftig ein bisschen anders machen, heißt das auch nicht, dass früher alles schlecht war. Es war, wie es in der Zeit war. So, ne? Also es gab halt zu einer gewissen Zeit nur männliche Chefredakteure.
Naja, ich würde schon sagen, das war schlecht, ja? Und alles, was unter dem Stichwort MeToo gelaufen ist, war auch schlecht.
Das war sehr, sehr schlecht. Also. Ganz schlecht. Das verstehe ich. Aber wir verstehen uns so als Kompetenzzentrum für die Themen Vielfalt und Diversität. Und wir sind Impulsgeber und Sparringspartner für alle, die was machen wollen. Und wir denken uns einfach viele Ideen aus und die bringen wir dann ins Board und dann sagen die ja oder nein. Und wir haben Netzwerke geschaffen und eine große Mitarbeitendenumfrage. Und dann haben wir also Zahlen und Daten und wissen auch ganz genau, wo der Schuh drückt, weil es bringt ja auch nichts, so random irgendwelche coolen Sachen reinzuwerfen, wenn das gar nicht das ist, was das Unternehmen benötigt. Aber wir müssen dranbleiben. Und ich glaube, das ist auch das, was wichtig ist in Change Management, dass man das Tal durchstreitet. Also es gibt halt immer Widerstand.
Und dann danach wollte ich dich gerade fragen.
Ach so, ja, was wolltest du fragen?
Ich wollte dich fragen, was für dich denn die größten Hürden sind in dem Job, den du gerade machst.
Also sagen wir es mal so, ich bin Widerstand extrem geschult durch meine vorherigen Jobs. Das ist jetzt nichts, was mich aus dem Konzept bringt. Im Gegenteil, ich habe da für mich ein ganz anderes Narrativ gefunden. Gäbe es keinen Widerstand, würde ich ja nichts verändern.
Alles, was nicht zum Tode führt, dient der Abhärtung. So kann man es auch sagen.
Naja, aber wenn es nicht ein ganz bisschen wehtut, ist es ja auch keine Entwicklung. Ne? Also käme gar nichts, dann würde ich ja auch gar nichts machen anscheinend. Und bei dem Widerstand ist es so, du musst halt gut zuhören. Sehr, sehr, sehr gut zuhören und es nicht sofort in irgendeine Ecke schieben und sagen, oh, alter weißer Mann, das finde ich ist auch eine diskriminierende Bezeichnung tatsächlich. Die würde es von mir nicht geben.
Zumal sehr viele ältere Kollegen und auch Kolleginnen natürlich auch eine unglaubliche Kompetenz im Laufe der Jahre angesammelt haben und meiner Meinung nach eine Redaktion am besten funktioniert, wenn du alle Altersgruppen vertreten hast. Das gehört zur Diversität auch dazu.
Das gehört total dazu. Wir hatten gerade letzte Woche ein Lunch and Learn zum Thema Generationengerechtigkeit. Als eine sehr junge Person erklärt hat, warum sind wir so, wie wir sind? Damit die anderen nicht sagen, ihr seid faul. Ist ja immer so der Vorwurf, den man
Gen Z macht.
So, ne? Ihr seid faul. Und es gibt halt Studien, die gezeigt haben, tatsächlich sind sie wirklich weniger belastbar als jetzt zum Beispiel die Boomer. Das hat aber einen Grund. Sie sind nicht so resilient, weil sie in einer ganz anderen Zeit aufgewachsen sind mit Corona und Krieg, die dafür sorgt, dass sie ihre Umwelt als permanente Bedrohung empfunden haben. Und deshalb müssen sie sich anders abgrenzen. Deshalb müssen sie die Ruhe und die Sicherheit in sich finden. Und ich finde, das kann man sich schon ruhig einmal vorstellen. Wir sind halt so resilient. Das ist doch toll für uns. Aber dann können wir da auch vielleicht Verständnis dafür aufbringen, wenn andere auch mal um 17.30 Uhr sagen, ich muss jetzt echt nach Hause gehen.
Ja, und sie vielleicht auch darin unterstützen, ja, mehr Resilienz und an verschiedenen Stellen aufzubauen.
Ja, außerdem können sie etwas, was ich bis heute nicht gelernt habe, sie können Nein sagen. Das ist krass. Die sagen dann einfach Nein. Das macht mich immer total fertig, weil ich denke, wie machst du das? Wie schaffst du das? Das ist ja super.
Das stimmt, das kenne ich so auch weniger, zumal wenn es darum geht, sich noch mehr Arbeit aufzuhalten. Aber sag mal, du hast bisher noch keine echte Hürde genannt. Ich will dich jetzt mal festnageln.
Aber muss es eine Hürde geben?
Du willst nicht behaupten, dass du nicht gegen Hürden stößt.
Doch, aber das ist ja, ob ich das als Hürde empfinde oder ob ich galant drumherum
manövriere. Oder tanzen ist noch besser.
Ja, es geht ja auch manchmal um Kompromisse. Und wenn ich sage Hürden, ja, nicht alles, was ich vorschlage, wird sofort umgesetzt. Aber es wird zumindest gehört. Und ich alleine schlage das ja auch nicht vor. Es gibt viele tolle Leute in unserem Unternehmen, die jetzt auch schon Ideen haben. Ich bin ja quasi nur der Orchestrierer von dem Ganzen. Und ich glaube, ich muss es eher als Marathon als Sprint betrachten.
Das glaube ich auf jeden Fall.
Das ist für mich aber die größte Umstellung.
Es ist ein großes Unternehmen, 5.500 Mitarbeitende.
Ja, und wenn man die Logistik dazu zählt, sind es noch viel, viel mehr. Aber für mich ist das der größte Change, denn ich komme aus 15 Jahren Tagesaktualität. Da muss alles sofort gehen, ja. Und wieso ist das nicht gestern fertig? Aber das sind ja meine Hürden, die ich mit mir zu kämpfen habe, dass ich denke, ich fasse es nicht. wie geduldig ich sein muss. Aber man kriegt auch immer die Aufgabe, die man am wenigsten kann. Und ansonsten braucht man, glaube ich, Dinge, die einen motivieren. Und es motiviert mich einfach, wenn ich Statements bekomme von Vätern, die zum Beispiel die Familienstartzeit gemacht haben und mir schreiben, wie besonders das war und was ihnen das bedeutet. Oder wir werden nächstes Jahr für die Führungskräfte bis zu 3 Tage Zeit denen ermöglichen, zum Beispiel ehrenamtlich zu arbeiten, um mal rauszukommen aus dem alltäglichen Trott und um etwas zu erfahren und zu erleben, was sie sonst nicht erleben, weil das wirklich die eigene Empathie auch noch ganz anders schult.
Und den Horizont erweitert.
Genau. Du kommst raus aus deiner Bubble, weil machen wir uns nichts vor, wir leben alle in Bubbles. Ich wohne in Hamburg-Eppendorf. Wer das kennt, weiß, was das für eine Bubble ist. Hier in Berlin habe ich in Prenzlberg gewohnt. Also ich bin von einer Bubble in die nächste Bubble. Und man muss das nur wissen, dass das nicht die Welt ist und dass das nicht die Realität ist. Und da hilft es dann, das wirst du jetzt nicht gerne hören, aber da hilft es dann schon, wenn man mal ein paar Jahre für Bild gearbeitet hat, dass das Medium ist, das für alle schreibt und nicht nur für eine Bildungselite.
Du wirst dich wundern, eine ganze Reihe meiner StudentInnen sind zu Springer gegangen und haben es mir immer mit einem etwas schlechten Gewissen gesagt. Und ich habe ihnen immer zugeraten, weil ich glaube, dass man da wirklich journalistisch sehr viel lernen kann. Man darf sich nur nicht verderben lassen. Und diese Gefahr sehe ich bei Bild durchaus, wenn man dort zu lange andockt. Aber sag doch mal, Herzensprojekt. Was ist für dich in dem Zusammenhang ein Herzensprojekt?
Also die Familienstartzeit war ein großes Herzensprojekt. Wir werden jetzt auch Pflegeguides ausbilden. Das halte ich auch für ein Riesenthema, was in unserer Gesellschaft auf uns zukommt. Pflege, das können wir uns, glaube ich, alles noch gar nicht vorstellen, was da in den nächsten
Jahren... Und was wollt ihr da genau machen?
Wir werden kostenlos Pflegeguides ausbilden, die dann quasi die ersten an jedem Standort bestmöglich, dass wenn du ein Problem hast mit Pflege, wenn du sagst, oh Gott, ich muss plötzlich meinen Vater pflegen oder so, dass wir eine Anlaufstelle für jeden haben, der dann sagen, der kann dann auch nicht pflegen, aber der kann sagen, du kannst das machen, da schau mal hier, da kriegst du dieses, da kriegst du jenes. Ich unterstütze dich.
Mit Rat und Hinweisen und Kontakten.
Psychologische Ersthilfe haben wir schon ausgebaut. Wenn eine Führungskraft vielleicht sagt, ich glaube, jemand in meinem Team ist depressiv, ich weiß aber nicht, was ich machen soll, so, ne? Oder ein Mitarbeitender selbst denkt, ich habe das Gefühl, ich habe einen Burnout oder so. Also, dass wir wissen, oder etwas ganz Schlimmes passiert, ein Todesfall, dass wir sagen, wir haben für solche Situationen Anlaufstellen einfach. Keiner soll alleine gelassen werden und keiner soll in ein Loch fallen. Das ist mir wichtig. Und dann wäre es perspektivisch auch toll, wenn wir neue Produkte auf den Markt bringen, die sich mit Diversitätsdimensionen wirklich beschäftigen. Und was ganz wichtig ist, ist regelmäßig Wissensangebote schaffen, die freiwillig sind. Man kann dazu kommen, man muss nicht. Wir werden demnächst ein großes Lunch and Learn zu dem Thema Wechseljahren anbieten oder auch zum Barrierefreiheitsgesetz. Also einfach immer Angebote schaffen, die Menschen einladen, dass wir uns austauschen über diese Themen. Und das ist ja das, was Awareness schafft und was dann vielleicht auch in einem Kopf, der vorher gesagt hat, hey, was interessiert mich das denn als privilegierter, gesunder Mann, dass ich mich jetzt plötzlich für Minderheiten einsetzen soll? Was habe ich denn damit zu tun?
Was habe ich davon?
Ja, oder auch vielleicht aber auch nicht nur, das wäre ja schon noch eine Stufe höher, aber was habe ich damit zu tun? Und dann sage ich immer ja, weil hier gilt eigentlich Mission vor Ego. Für das Unternehmen als Ganzes ist es einfach besser, wenn wir das machen. Ja, also, und es heißt auch nicht, wenn wir Minderheiten fördern, dass Mehrheiten plötzlich nicht mehr gefördert werden. Also alle denken ja manchmal, das hat dann was mit Machtverlust zu tun. Nein, es gibt nur eine Gruppe, die vielleicht vorher noch gar nichts zu sagen hatte, die dann auch etwas sagen darf. Und das ist doch an sich, kann doch keiner was dagegen haben.
Klingt super. Du darfst jetzt noch zum Schluss in 2, 3 Sätzen Werbung machen. Was hat Funke von dir?
Von mir persönlich?
Von deiner Arbeit.
Das wirft wieder so ein krasses Licht auf mich und ich sehe das ja eher als Teamaufgabe tatsächlich.
Oder von deinem Team.
Firmen, die sich um Vielfalt kümmern, und das machen wir bei Funke, sind krisenresistenter, resilienter und im Endeffekt erfolgreicher. Es gibt zahlreiche Studien, die das beweisen. Wir machen Funke einfach fit für die Zukunft. Wir sorgen dafür, dass man bei uns gerne arbeitet, dass junge Talente zu uns kommen und dass die Mitarbeitenden sich bei uns wohlfühlen. Dann hast du weniger Fluktuation. Und das ist einfach auch sehr, sehr wichtig. Und wir wollen dafür sorgen, dass wir guten Journalismus liefern. Und das tun wir, wenn wir vielfältig sind. Das tun wir, wenn wir sagen, wir sind ein Haus, in dem es verschiedene Meinungen gibt. Und die darf es geben. Und die sind auch willkommen. Das heißt nämlich dann, dass wir alle Perspektiven der Gesellschaft abbilden und nicht nur in einem kleinen Rahmen bleiben. Und wenn wir alle Perspektiven der Gesellschaft abbilden, dann können wir, glaube ich, grundsätzlich auch noch mehr Menschen für unseren Journalismus begeistern. Und zu guter Letzt, das ist vielleicht jetzt noch ein Ticken zu viel, glaube ich, dass wir als Haus, wenn wir so aufgestellt, wie wir aufgestellt sind, auch in die Gesellschaft abstrahlen und auch ein Stück weit zum Demokratieerhalt beitragen.
Und was wünschst du dir für das gerade begonnene Jahr?
Gesundheit.
Die wünsche ich dir auch.
Danke, die wünsche ich dir auch.
Danke.
Vielen Dank für das tolle Gespräch.
In den meisten Medien wird viermal mehr über Männer als über Frauen berichtet. Doch nicht hier bei mir.
Hallo Bascha, hier ist Karina Rother aus Taipei. Ich wollte dir von einer taiwanischen Schriftstellerin erzählen, die mit ihrem Tod eine Debatte um Sterbehilfe losgetreten hat. Chiang Yao hat sich Anfang Dezember in ihrer Wohnung in Taipei suizidiert. Sie war 86 und kerngesund. In ihrem Abschiedsbrief schreibt sie, sie wollte so das Sagen über das letzte Kapitel behalten. Genauso kompromisslos hat Chiang Yao auch gelebt. Sie ist bis heute die chinesischsprachige Autorin von Liebesromanen. Über 70 Bücher und noch mehr TV- und Filmadaptionen gibt es von ihr. Ab den 1970er Jahren in Taiwan und später auch in China hat sie ganze Generationen mit ihren Büchern geprägt. Als sowas noch undenkbar war, verließ sie ihren Mann, um einen anderen zu heiraten. Und auch Chiang Yaos Heldinnen kämpften immer um das, was sie wollten. Mit ihrem Tod hat sie ihre Fans erschüttert. Viele sind schockiert. Andere unterstützen ihre Forderung nach selbstbestimmtem Sterben. In Taiwan fehlt es an Palliativangeboten. Lebenserhaltende Maßnahmen werden oft viel zu lange fortgesetzt. Das musste Chiang Yao bei ihrem Mann mit ansehen. Seither kämpft sie für das Recht auf einen würdigen Tod. Ihr Selbstmord am Lebensende sollte das unterstreichen. In Taiwan hat er wichtige Fragen aufgeworfen, nicht nur zur Sterbehilfe, sondern auch zur Selbstbestimmtheit und Lebensqualität im hohen Alter.
Danke für deine Geschichte aus Taiwan, liebe Karina. Selbstbestimmtes Sterben, ein sehr komplexes und schwieriges Thema, das uns ja auch hierzulande beschäftigt. Karina Rother ist Teil des Netzwerks Deine Korrespondentin. Mit ihrer Arbeit wollen die Kolleginnen Frauen auf der ganzen Welt sichtbar machen. Mehr dazu findet ihr in den Shownotes. Ich hoffe, ihr liebt es genauso wie ich, wenn Silke Burmeister sich so richtig aufregt. Hier ist sie mit ihrer Kolumne.
Sexistische Kackscheiße.
So, ich nun wieder. Und ich wäre voll auf 180, wenn es die Weisheit meines Alters nicht mit sich brächte, dass ich mich mehr über die Beknacktheit der Männer wundere, als dass ich mich aufrege. Männer, das sind nicht nur diese schrecklichen, haarigen Biester, die von einem Mädchen nur das eine wollen, wie es in manche mögens heißt. Männer, das sind auch die, bei denen es immer etwas doller sein muss, immer etwas mehr, schneller, lauter. Brumm, brumm ist eine Währung, die sich im Straßenverkehr genauso beobachten lässt wie beim Heckenschneiden oder beim Carportbau. Brumm, brumm und reng, reng. Und in der Muckibude ächzen, stöhnen, schnaufen, ohne dass ein Arzt kommt. Nun war vor nicht allzu langer Zeit Silvester und dank von 5 Idioten, die sich ins Jenseits gefeuert haben, wird nun endlich mit Wumms ein Böllerverbot diskutiert. Oder zumindest Einschnitte der Freiheit, seinem Ich durch Explosionen Ausdruck zu verleihen. 5 Tote auf der einen Seite, x abbe Hände, blinde Augen, zerfetzte Gesichter. Immer fantasievoller sind die Männer unterwegs, die kleinen Dinger, die die bösen Geister des vergehenden Jahres vertreiben sollen, zu munitionsähnlichen Sprengkörpern umzuwandeln, die mehr können, als nur Peng zu machen. Sie sollen knallen, dass die Wände wackeln und die Fensterscheiben zittern. Klappt. In Berlin wurden 36 Wohnungen unbewohnbar. Was, meine werten HörerInnen, ist in diesen Köpfen los? Womit ist der Hohlraum Kopf bei diesen Männern gefüllt? Mit Stroh? Presspappe? Glaswolle? Es ist ein Fakt, den ich anerkennen muss. Viele Männer sind glücklich, wenn es von allem zu viel ist. Sie spüren sich dann, wenn das, was sie tun, für ihre Umgebung unerträglich ist, wenn sie Krieg dahin bringen, wo Menschen in Ruhe leben wollen. Ich erkenne den Umstand an. Ich sehe, dass es so ist. Schade. Auch ich habe gern geböllert. Wenn nun ein Böllerverbot kommt, weil Männer sich nur dann spüren, wenn sie für alle anderen eine Zumutung sind, muss auch ich das ausbaden. Ich habe eine Lösung, die für alle viel passender wäre. Bei Aldi und Lidl gibt es zum kommenden Silvester nicht nur dolle Böllerbatterien, sondern auch billige Fahrkarten an die Front. Von mir aus auch staatlich subventioniert. Kriegsschauplätze gibt es genug, die Herren auf den höheren Posten haben genügend eingerichtet. Der nächste ist gerade mal 1500 Kilometer entfernt. Da können es die, denen es nie genug ist, da mal so richtig krachen lassen. Wenn sie Glück haben, ist am Ende nur eine Hand weg.
Danke, liebe Silke. Doch gerade zu Beginn des neuen Jahres wollen wir uns ja nicht nur ärgern, sondern auch gute Nachrichten hören. Hier kommen zur Ermunterung für die nächste Zeit gleich zwei davon. Die erste: Der Frauenanteil in DAX-Vorständen ist 2024 auf ein historisches Hoch gestiegen. Wie ihr wisst, gibt es zu wenige Frauen in Vorstands- und Führungspositionen in börsennotierten Unternehmen. 2020 lag der Anteil von Frauen in den Top-Positionen noch bei 13,3%. In den vergangenen Jahren aber hat er sich fast verdoppelt und liegt inzwischen bei 25,4%. Das ist zwar immer noch viel zu wenig, aber dennoch eine gute Nachricht. Und die zweite gute Nachricht? Da geht es um den gestaffelten Mutterschutz. Ihr wisst ja vielleicht, bisher ist es so, dass für Mütter nach der Geburt ihres Kindes eine gesetzliche Schutzfrist gilt. Sie dürfen 8 Wochen lang nicht arbeiten. Bei Fehlgeburten gilt dies aber nicht. Das soll sich jetzt vor der Bundestagswahl noch ändern. Künftig soll der Mutterschutz auch für Frauen gelten, die eine Fehlgeburt haben. SPD, Grüne, FDP und die Union haben sich auf eine entsprechende Gesetzesänderung geeinigt. Denn Fehlgeburten sind für die betroffenen Frauen oft schwere, traumatische Erfahrungen. Jetzt bekommen sie die Möglichkeit, sich danach zu erholen. Von alleine hätten sich die Parteien übrigens nie in diese Richtung bewegt. Dass die Gesetzesänderung kommt, ist nur einigen sehr engagierten Frauen aus der Zivilgesellschaft zu verdanken. Ihr seht, wenn wir etwas wollen und wenn wir uns einsetzen, bewegt sich auch was. So, das war's für diesmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Teilt Mikas Matrix, abonniert den Podcast, hört die weiteren Folgen und schreibt mir auf Instagram, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Und braucht ihr noch einen Leitgedanken für dieses Jahr? Hier kommt er von Michelle Obama, der ehemaligen First Lady der USA. Und was rät uns Michelle Obama? Tu das, was du für richtig hältst. Es wird immer jemanden geben, der anders denkt. Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion: Bascha Mika und Beate Bickelhaupt. Produktion: Simon Eichinger und Oliver Elnehmer. Rubriken: Silke Burmeester, Oliver Elnehmer, Alexandra Schaller und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.
Ein Podcast von Funke.